Blog Talk Radio.
Hallo und herzlich willkommen in Blog Talk Radio Power Coaching, eine Sendung mit und für Menschen, die sich nicht mehr mit dem Status quo zufrieden geben und jetzt endlich nach den Sternen greifen wollen. Bleiben Sie dran, wir sind gleich soweit.
I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you lose.
Von draus vom Walde komm ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wir haben heute den 23. Dezember und morgen am 24. Dezember, am Heiligabend, beginnt unsere Weihnachtszeit. Und das Schöne ist, dass Weihnachten in der ganzen Welt gefeiert wird und nicht nur von Christen, sondern auch von Andersgläubigen oder gar nicht wirklich Gläubigen, weil viele heutzutage Weihnachten in Verbindung bringen mit der Liebe und dem Fest der Liebe. Und mit der Liebe steht in Verbindung das Thema Vergebung. Und heute rede ich mit Klaus Detmer Guttantin. Er ist Theologe und er predigt nicht das Thema Vergebung von der Kanzel, sondern er hat dieses Thema, seine Herzensangelegenheit, ins Business integriert. Das heißt, sein Thema bringt er ein in sein Business, in seine Aufgaben als Trainer und Coach. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten, weil mich interessiert das. Wie macht man ein Thema wie Vergebung, was im Grunde ein Glaubensthema ist, salonfähig für die Wirtschaft? Guten Morgen, Klaus.
Ja, guten Morgen, Anja, und allen, die heute Morgen zuhören, auch einen schönen guten Morgen.
Es ist ein interessantes Thema, Vergebung. Wir haben uns da ja eine Zeit lang sehr intensiv unterhalten in einem Forum in Xing. Da habe ich dich auch kennengelernt.
Ja.
Und was mich so als erstes interessiert, du hast Theologie studiert. Kam das durch deine Familie heraus? Hat dein Papa Theologie studiert? Ist dein Papa Pfarrer? Oder wie hat sich das bei dir entwickelt, so ein Studium zu machen?
Also ich bin von der Familie, was Pfarrer sein, Theologe sein angeht, gar nicht vorbelastet. Das ist entstanden im Grunde durch kirchliche Jugendarbeit, die damals für Jugendliche eine Möglichkeit war, sich zu treffen. Also war ich mehrere Jahre Mitarbeiter in dem Jugendkreis und habe dann in dieser Zeit entschlossen, dass der für mich richtige Beruf der des Pfarrers ist, mit 17. Und das hieß natürlich dann Theologie zu studieren. Um diesen damals für mich zumindest so erscheinenden Traumberuf ausüben zu können. Habe aber allerdings schon im Grunde in der Anfangsphase des Studiums gemerkt, dass, wenn ich es theologisch ausdrücke, mir im Grunde die innere Berufung gefehlt hat für diesen Beruf des Pfarrers. Und dann, ich habe das ganze Studium über erbitterte Diskussionen mit Mitstudenten geführt, über die Frage, was heißt Gott, was heißt Glaube, was heißt Vergebung, was heißt Gnade. Das war mir alles zu abstrakt.
Mhm. Und heute hast du, ja?
Und habe allerdings zugleich immer befunden, dass Fragen, um die es im Theologiestudium geht, dass das für viele Menschen zumindest sehr bedeutsame Fragen sind. Also zum Beispiel Schuld und Vergebung ist eines davon. Und auch in der praktischen Ausbildungsphase, wo man schon ein bisschen als Pfarrer aktiv ist, hatte ich erbitterte Diskussionen, weil ich immer gesagt habe, ich will meinen Beruf als Job verstehen. Und meine Kollegen haben gesagt, das geht nicht, das wirst du nicht schaffen. Und dann habe ich entschieden, jo, die haben recht. Und bin dann über ein Praktikum Quereinsteiger bei meinem jetzigen Arbeitgeber gelandet in der Personalentwicklung.
Mhm. Und dort lebst du im Grunde deinen Herzenswunsch, das Thema Vergebung anderen Menschen zu vermitteln, aber auf einer ja, ganz anderen Ebene. Wie funktioniert das im Business? Ich meine, man schwingt ja keine religiösen Reden, wenn man Coach oder wenn man im Training ist. Man muss ein bisschen aufpassen. Jeder hat einen unterschiedlichen Glauben. Wie muss man sich das bei dir vorstellen? Sprichst du von Vergebung oder benutzt du ein ganz anderes Vokabular? Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich bevorzuge das Wort Entschuldigung. Also und versuche meinen Teilnehmern zu vermitteln, dass um Entschuldigung auf jeden Fall immer gebeten werden muss. Ich habe mich ja auch mit der Frage beschäftigt, was heißt eben zum Beispiel Vergebung? Wie können Menschen wieder, die Streit haben, wie können sie wieder zueinander finden? Was heißt konstruktiv sein? Wir haben in der Trainerbranche auch so viele Worthülsen, Wertschätzung, kooperativ und die ganze Palette. Und wie in meinem Studium habe ich mich dort immer gefragt, was heißt das, wie geht das? Und da ich mein eigenes Leben, nicht religiös deute, sage ich, wenn es zwischen Menschen Zoff gibt, eine Person einer anderen wehtut, sie verärgert in irgendeiner Weise, dann ist eine Entschuldigung immer etwas, was erbeten werden muss. Und zwar von dem, der in irgendeiner Weise einen Schmerz, ein Leid, einen Ärger hat. Und deswegen benutze ich eher das Wort um Entschuldigung bitten. Und zwar den, der sich beklagt bei mir, dass ich ihm in irgendeiner Weise nicht wohlgetan habe. Also von Vergebung, ich spreche auch, ja, manchmal benutze ich auch dann die Vokabel Vergebung. Das ist für mich synonym, ob Vergebung oder Entschuldigung. Denke aber, dass in dem Business-Kontext das Wort Entschuldigung ja vielleicht verständlicher ist, besser hörbar als dieses ja doch eher religiös geprägte Wortvergebung.
Für meine eigene Coaching-Arbeit recherchiere ich im Moment eine ganze Reihe von Texten im Bereich Werteorientierung in Unternehmen. Da ist dieses Thema Vergebung, Verzeihen ja auch ein sehr großes Thema. Aus deiner Erfahrung heraus, wo sind da die großen Knackpunkte, wo Menschen sich im Geschäftsleben nicht verzeihen können und Fronten so verhärten, dass eine Zusammenarbeit oder eine Kooperation unmöglich wird? Und wie gehst du daran, um da deinen Beitrag zu leisten, dass sich diese Verhärtungen auflösen und man wieder zusammenarbeiten kann?
Also ich habe mal vor einigen Jahren, das ist so eine, vielleicht eine durchaus typische Situation, ich sollte zwei Kolleginnen beraten, in einer Konfliktklärung begleiten. Die saßen zu dem Zeitpunkt in einem Büro und der Auftraggeber hatte mir gesagt, die haben eigentlich seit 5 Jahren kein Wort miteinander gewechselt. Mhm. Eine recht unerträgliche Situation für alle Beteiligten. Dann haben wir da ein bisschen drüber gesprochen und das ist, da habe ich dann eine Erfahrung gemacht oder bin auf einen Gedanken gestoßen, auf ein Phänomen gestoßen, das sich in solchen Konfliktsituationen aus meiner Sicht immer wieder zeigt. Es fängt mit ganz banalen Kleinigkeiten an. In dem Falle war es so, dass die eine Person, als sie neu in dieses Büro kam, aus Sicht der anderen, die dort schon gesessen hatte, die Begrüßungsphase vermasselt hat. Da hat sie sich geärgert. Hat ihr das aber nie gesagt. Und aus so einer kleinen Geschichte, da wächst, das kennen wir wahrscheinlich alle, da wächst so ein Riesenberg von kleinen Verletzungen, die man sich gegenseitig zufügt. Wenn man drüber spricht, gibt es sofort, du aber auch, diese Rechtfertigungsarie, die war ja auch letzte Woche schon mal Thema am Rande, dieser Druck, sich zu rechtfertigen. Was ich in dem Falle gemacht habe zum Beispiel, ist in dem Namen der einen Person, wie gesagt, ich spreche jetzt mal, als sei ich sie. Und sie prüfen mal, ob das eine Formulierung ist, die für sie stimmig ist. Also habe ich gesagt, an die Kollegin gerichtet, bitte entschuldige, dass ich durch die Art und Weise meines auf dich Zugehens und meiner Begrüßung dich so verärgert und irritiert habe. Und mit diesem einfachen Satz war der Knoten geplatzt. Mhm. Weil die Antwort dann lautete, ja, ist schon okay und ich habe ja sicher auch meinen Teil dazu beigetragen und so. Hochinteressant. Also diese ganze Geschichte, wer hat angefangen und warum, wieso und wer ist schlimmer als der andere, das war plötzlich weg.
Das ist ja schon ein Phänomen.
Also, ja.
Wenn man sich das so überlegt, die reden seit 5 Jahren nicht miteinander.
Ja.
Und eine einfache Bitte um Entschuldigung
löst das
Ganze auf.
Ja, das finde ich selber auch ein sehr faszinierendes Phänomen, muss ich sagen.
Ja.
Ich habe auch dann natürlich viel über dieses Thema nachgedacht. Und in meiner Arbeit ist mir ein grundlegender Satz sehr wichtig. Wenn man ihn im Sprichwort ausdrückt, heißt er, wie es in den Wald reinruft, so schallt es raus.
Hm.
Mein Satz klingt ein bisschen komplizierter. Ich sage, das Verhalten des anderen ist immer auch eine Reaktion auf mein Verhalten.
Hm.
Wie es in den Wald reinruft, so schallt es raus. Das wird mir in vielen Veranstaltungen zitiert von Menschen, die sich aber in diesem Bild immer in dem Wald sehen. Ja? Da ruft dann jemand in diesen Wald rein und weil er das so laut macht, so aggressiv macht, so verletzend macht, darf man im Wald quasi Notwehrmaßnahmen ergreifen. Nach dem Motto, du hast angefangen, so geht das nicht und jetzt hau ich mal zurück. So wird das Sprichwort meistens zitiert. Und hier gesagt, ich versuche das Sprichwort mal anders zu deuten und sage, ich bin immer der Rufer in diesem Bild. Wenn ich also will, dass eine Beziehung zum Vorgesetzten, zum Kunden, zum Kollegen sich wieder entspannt oder besser wird, dann muss ich mir überlegen, was brauche ich von dem anderen? Das ist dann häufig tatsächlich, der soll mal einen Schritt auf mich zugehen, der soll sich mal entschuldigen für das, was er damals gemacht hat. Und die zweite Frage, wie kriege ich das? Und wenn ich dieses Sprichwort nehme, wie es in den Wald reinruft, so schallt es heraus. Wenn ich weiß, ich möchte von meinem Konfliktpartner eine Entschuldigung, dann ist es logisch, dass ich das als Erster tue. Also
das heißt,
geht sich als Erster um Entschuldigung.
Okay.
Und gebe so dem anderen die Möglichkeit, es mir gleich zu tun. Sprich, als erstes mal in irgendeiner Weise mir die Entschuldigung zu geben. Ist schon okay oder war nicht so gemeint, also mit welcher Formel auch immer. Also dass die Entschuldigung, wenn sie denn erbeten wird, idealerweise natürlich auch gegeben wird. Also die Logik heißt, ich mache den Schritt als erstes, den ich eigentlich über Tage, Wochen, Monate, Jahre immer sehnsuchtsvoller vom anderen erwartet hätte, wodurch die Distanz immer größer wird.
Gibt es das, dass man sich seiner Schuld nicht bewusst ist, oder
ja.
ist das eine Ausrede? Also, dass man sich keiner Schuld bewusst ist, weil man das blockiert, dieses Bewusstsein,
also,
diese
das,
Schuld.
Das stimmt, das ist ein für viele, glaube ich, das ist für viele ein echter Knackpunkt. In dem Wort Entschuldigung, für das ich mich in der Regel entschieden habe, steckt das Wort Schuld. Für die meisten von uns ist das Wort Schuld natürlich sofort verknüpft mit Strafe, mit Sanktion und so weiter. Und ich frage meine Teilnehmer ganz oft in meinen Veranstaltungen, überprüfen Sie sich mal selber, was fällt Ihnen leichter zu nehmen, wenn Ihnen jemand wehtut? Oder wenn Ihnen jemand sagt, du hast mir wehgetan. Die meisten stimmen mir zu, dass wir, wenn wir mal bestimmte Brutalitäten jetzt mal außer Acht lassen, so ich nenne es mal so in einem noch einigermaßen normalen Miteinander, ohne kriminelle Dinge und Straftatbestände,
ja.
also so, dann bestätigen mir das viele, ja Mensch, ich komme eigentlich besser damit klar, wenn mir jemand wehtut, weil ich dann in der Not der Situation bin. Und es fällt uns viel schwieriger, derjenige zu sein, der einem anderen wehgetan hat. Ich glaube inzwischen, das tut uns selber auch weh, wenn mir jemand sagt, du hast mich geärgert und so weiter. Das halten wir nicht gut aus. Die klassische Reaktion darauf ist dann zu sagen, ja, ich war mir dessen aber nicht bewusst oder ich habe es ja gar nicht so gemeint. Und da sage ich dann immer, versuch mal den Zusammenhang von Schuld, Entschuldigung, Schuld und Strafe zu lösen. Nämlich die meisten sagen, ich muss doch nur dann um Entschuldigung bitten oder mich entschuldigen, was natürlich Unsinn ist, aber ich muss doch nur dann um Entschuldigung bitten, wenn ich mir einer Schuld bewusst bin. Und dann stelle ich auch fest, dass geht vielen sicher so. Wenn mir irgendjemand sagt, das war nicht gut, was du gemacht hast, dann fange ich an, wie ein Staatsanwalt gleichsam, mich selber zu befragen. Was habe ich gemacht und wie habe ich es gemeint? Und dann stelle ich fest, ich habe nichts Böses gemacht, ich habe es auch nicht böse gemeint, also muss ich nicht um Entschuldigung bitten. Soll doch der andere den ersten Schritt tun. Wenn er so pinsig ist und so, ich hab nichts gemacht. Und das hat, glaube ich, sehr damit zu tun, dass wir es als ja schmerzhaft unangenehm erleben, wenn jemand sagt, das war nicht gut, was du gemacht hast. Und dann sage ich, dann versuch mal, das, wie gesagt, zu lösen von dieser Verknüpfung Schuld-Strafe und sagt, ich bitte ja für eine entstandene Wirkung um Entschuldigung. Verstehst du? Nicht für eine Untat, die ich gemacht habe, sondern für eine entstandene Wirkung bitte ich um Entschuldigung. Mhm. Also kein, wenn man so will, geht es nicht darum, so ein Geständnis abzulegen, sondern eben, wie in dem Beispiel vorhin gesagt, bitte entschuldige, dass ich durch meine Begrüßung dir so viel Irritation und Ärger bedeutet oder zugemutet oder ausgelöst habe. Immer für die Wirkung um Entschuldigung bitten. Dann fällt es Leuten leichter.
Ja, jetzt ist der Schritt, sich zu entschuldigen, ja teilweise ein recht schwieriger. Wenn dir jetzt beispielsweise jemand sagen würde, ja, die ist ja so empfindlich, ja, kein Mensch würde so reagieren wie sie, die soll sich nicht so anstellen, das waren eben Tatsachen und das habe ich ihr halt gesagt und wenn sie dann da jetzt sitzt und heult, das ist doch nicht mein Problem.
Also das ist im Grunde wirklich, Anja, das ist die klassische Reaktion, ja? Das ist die klassische Reaktion, sowas zu sagen. Ich sage dann inzwischen, es tut Ihnen also leid, dass Sie bei der Kollegin, der Kundin, dem Chef, der Mitarbeiterin diesen Eindruck hervorgerufen haben. Also ich höre eine solche Aussage von jemandem, die geht ja zeitlich in die Vergangenheit.
Ja.
Da muss man immer drauf gucken, wenn Leute sich erklären, dann ist das immer vergangenheitsbezogen. Aber dieses Sprichwort, wie es in den Wald reinruft, halt es heraus, ist ja auf die Zukunft bezogen. Und dann höre ich also über diese Vergangenheitsformen der Verben hinweg und sage, es tut Ihnen also leid, Sie bedauern es, dass es diese unangenehme Konfliktsituation gibt. Und Sie möchten sie gerne entspannen. Mhm. Und dann sagen die Leute, ja, aber wie soll ich denn das tun? Mhm. Und dann das Zweite ist tatsächlich das, hat wieder mit dem Schuldthema zu tun. Für ganz viele Menschen ist um Entschuldigung bitten richtig eine Mutprobe. Also ich muss über meinen Schatten springen. Das ist ein Bild, mit dem ich dann oft konfrontiert bin. Das ist für viele echt ein über den Schatten springen. Mhm. Weil sie sagen, wenn ich das tue, dann lege ich ja alle Flanken offen und kriege noch einen auf die Mütze. Mhm. Und Das sind so die, sagen wir mal, die Hemmnisse, warum das vielen Leuten so schwer fällt, diesen ersten Schritt zu tun.
Das ist schon interessant, dass das tatsächlich so ein großes Problem ist, weil man meint, wenn man sich entschuldigt, dass man sich dann ganz klein macht oder kleiner macht als den anderen, ja, eine Niederlage zugibt, wo es eigentlich nur darum geht, A hat B verletzt, B signalisiert die Verletzung an A, A gibt ja, zu, ja, wir sind zwar im Krieg, aber so verletzen wollte ich dich auch wieder nicht, ja, um da wieder Frieden einkehren zu lassen.
Ich mache das nochmal an einem Beispiel, ja, deutlich an einem selbsterlebten Beispiel. Da bei meinem Arbeitgeber betreue ich immer für ein Jahr einen Förderpool für 12 Leute. Und wir hatten vor 2 Jahren denen auch die Möglichkeit eröffnet, im Ausland ein 3-wöchiges Praktikum zu machen in einer, sagen wir mal, Niederlassung meines Arbeitgebers. Und hatten im Februar diesen Jahres organisatorisch den Besuch von 4 dieser Herrschaften für den August schon alles eingetütet und vorbereitet mit dort einem Büro. Dann hat allerdings der CEO von dieser Niederlassung 5 Tage vor diesem geplanten Besuch dieser Herrschaften erst davon erfahren, dass die zu ihm kommen. Und war natürlich, wie man sich vorstellen kann, sehr verärgert. Mhm. Dann wurde mir mitgeteilt, ich soll diesen Menschen anrufen und diese Geschichte klären. Es ging um die Frage, ob der Besuch storniert werden muss. Ich habe mich natürlich auch staatsanwaltlich selber geprüft und habe festgestellt, wir haben uns eigentlich nichts vorzuwerfen, denn wir haben den Besuch gut vorbereitet, organisatorisch alles eingetütet. Wenn es also einen Ärger bei diesen Menschen gibt, dann liegt das in seiner Organisation oder nicht und nicht in unserer. Also hätte ich das Recht gehabt zu sagen, XY, also da können wir mal gar nichts dafür. Wir haben alles Nötige unternommen. Das liegt in Ihrer Organisation, dieser Fehler. Ich glaube, der wäre mir durchs Telefon gehüpft.
Mhm.
Also habe ich mich entschieden, diesen Satz zu sagen, Herr XY, bitte entschuldigen Sie, dass wir durch die Art und Weise unserer Information bezüglich dieses Besuches Ihnen so unnötigen Ärger bereitet haben. Ah, schon gut, hat er dann gesagt. Damit war das Thema durch.
Mhm.
Ich habe den Satz vorher wirklich, muss ich sagen, ich habe den auswendig gelernt.
Mhm.
Und die Pointe ist, für die entstandene Wirkung, wie gesagt, vorhin schon mal gesagt, für die entstandene Wirkung um Entschuldigung bitten und kein Geständnis ablegen, keine Schuld zugeben, sondern signalisieren, ich habe verstanden, Sie sehen den Zusammenhang zwischen Ihrem Ärger und meinem Verhalten und diesen Zusammenhang versuche ich aufzunehmen, dafür gerade zu stehen oder mit einem mächtigen Wort gesagt, dafür die Verantwortung zu übernehmen.
Verstehe ich das richtig, dass du aus der Emotionalität aussteigst, um nicht sagt, es tut mir leid, wir haben da so einen Fehler gemacht, sondern du konzentrierst dich bei dieser Entschuldigung ganz klar nicht auf das eigene Handeln, sondern auf die Wirkung, die das bei dem anderen macht.
Ja, ganz genau. So. Das ist die Pointe dabei. Ich konzentriere mich auf die Wirkung, nicht die Abwehr.
Jetzt ist diese Formulierung Übungssache. Wie übt man das? Wenn ich sage, du, das leuchtet mir ein, ab heute möchte ich das genauso machen wie du. Wie gehe ich jetzt Schritt für Schritt vor, damit ich A, meine eigene Emotionalität draußen lasse, meine Schritt für Schritt klaren Gedanken so formuliere, dass ich tatsächlich nachher auf so einen tollen Satz komme, wie du den formuliert hast, um diese Krise sofort zu lösen?
Ja, also das Erste ist Entschuldigung erbitten. Also dann habe ich schon mal die erste Satzhälfte. Bitte entschuldigen Sie. Und also dann noch die Anrede. Bitte entschuldigen Sie oder bitte entschuldige, wenn man sich mit du anredet.
Mhm.
Und dann sehr aufmerksam. Dafür sind wir ja aufmerksam genug. Wir spüren ja die Wirkung bei dem anderen. Und dafür dieser Wirkung versuche ich dann das passende Wort zu geben, also in dem eben gezählten Beispiel, die große Verärgerung.
Mhm.
Und dann habe ich im Grunde den Satz schon, bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie verärgert habe. Und dann habe ich noch den Zusammenhang hergestellt, durchaus zu dem eigenen Handeln, wenn ich sage, durch die Art und Weise unserer Information.
Okay.
Also um Entschuldigung bitten, die Wirkung, Ärger, Zorn, Traurigkeit, was auch immer, dafür um Entschuldigung bitten für diese entstandene Wirkung. Und dann habe ich den Satz eigentlich schon.
Jetzt
wenn Vorgesetzte, pardon, wenn ich das noch ergänze, bei Vorgesetzten, also es gibt Kundenbeschwerden über das Verhalten eines Mitarbeiters, dass der doch sehr unverschämt aufgetreten sei. Bei Vorgesetzten, da ist mir wichtig, zu vermitteln, dass ein Vorgesetzter natürlich niemals sagt, bitte entschuldigen Sie, Herr Kunde, dass mein Mitarbeiter so unverschämt war, sondern ein Vorgesetzter sollte diesen Satz anwenden und sich zugleich vor seinen Mitarbeiter stellen. Also müsste er im Grunde sagen, bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie so verärgert haben. Ein Vorgesetzter darf nie sagen, dass mein Mitarbeiter, sondern muss es auf sich nehmen.
Okay.
Das fällt ihm schwer. Es gibt einige, die mit dieser Formulierung auch, sagen wir mal, Erfolge errungen haben.
Mhm.
Einer hat mir mal, dem habe ich diese Formulierung, ist Chef und hat den Konflikt zwischen zwei Leuten, dem habe ich empfohlen, dass er sich vorher einen der beiden raussucht, den er bittet, mit dieser Bitte um Entschuldigung an den Kollegen das Gespräch zu eröffnen. Er hat sich dagegen entschieden und hat das Klassische gemacht, nämlich hat die beiden befragt, was war los und warum, und hat mir dann hinterher gesagt, das war blöd, denn danach war es schlimmer als vorher, das hat auch noch 1,5 Stunden gedauert.
Mhm.
Also mit dieser Bitte um Entschuldigung, das denke ich inzwischen, weiß ich auch inzwischen, kann man solche Konfliktlösungsgespräche im besten Sinn sehr abkürzen.
Ja, wir haben ja sehr oft in Unternehmen oder sagen wir mal jetzt nicht sehr oft, aber es tritt immer häufiger vor, dass Menschen in einem Unternehmen von Mitarbeitern gemobbt werden.
Mhm.
Das ist natürlich eine sehr schlimme Situation.
Ja.
Man hat auf der einen dieses Mobbing-Opfer und wir haben auf der anderen Seite die Mobben. Wie geht man oder wie soll man in solchen Situationen umgehen im Bereich Vergebung? Oftmals weiß ja derjenige, der gemobbt wird, nicht wirklich, was er gemacht hat. Und vielleicht meinen die, wissen diejenigen, die mobben, überhaupt nicht, wo die Ursache liegt.
Also da muss ich sagen, das ist eine, sagen wir mal, eine Situation, die, da stoße ich mit dem, was ich bisher gesagt habe, an Grenzen. Weil das, was ich bisher gesagt habe, das ist mir auch ein wichtiger Punkt, das gilt nur unterhalb der Schwelle bestimmter Gewalt und Brutalität, die in Beziehungen Einzug gehalten hat.
Mhm.
Also wenn zum Beispiel Straftatbestände berührt sind, dann ist das, was ich gesagt habe, durchaus anders zu bewerten und da muss man auch anders vorgehen. Das wird dann jetzt zivilrechtlich oder strafgerichtlich und so weiter, wird das ja dann entsprechend bearbeitet. Also idealerweise, wenn wir da, sagen wir mal, Mobbing ist natürlich auch ein Modewort geworden, aber wenn wir ein Mobbingopfer haben und idealerweise der sich an seinen Chef wenden kann, wobei man dann natürlich unterstellt, der Chef hat nichts damit zu tun, also sich an seinen Chef wenden kann, dann ist meine Meinung, dass dieser Vorgesetzte sich nicht so lange aufhalten sollte mit der Was ist los und warum ist das Frage, sondern dass er sich dann den oder diejenigen, die da so mobbinghaftes Verhalten an den Tag legen, dass er sich die holt und denen abverlangt, dass die um Entschuldigung bitten.
Mhm.
Und da sollten Vorgesetzte auch meines Erachtens von ihrem Weisungsrecht Gebrauch machen. Man kann als Vorgesetzter einem Mitarbeiter die Anweisung erteilen, geh hin und bitte bei ihm, bei ihr um Entschuldigung. Man kann anbieten, dass man im Gespräch dabei ist und dafür Sorge trägt, dass auch der andere in angemessener Weise darauf reagiert, so dass die danach sich wieder in die Augen gucken können oder miteinander sprechen können. Schlimmer wird natürlich, wenn der Vorgesetzte der Ausgangspunkt ist.
Hm.
Wobei sich auch ein Vorgesetzter kein Zacken aus der Krone bricht, wenn ein Mitarbeiter sich deutlich oder wenigstens zwischen den Zeilen über sein Verhalten beschwert, auch mal um Entschuldigung zu bitten.
Hm.
Da bricht sich kein Chef ein Zacken aus der Krone.
Ja.
Das gilt aber, wie gesagt, nur solange da noch nicht Straftatbestände im Spiel sind.
Wir haben nur noch eine kurze Zeit für unser Gespräch. Wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe, was du uns erzählt hast mit Vergebung in unserer Wirtschaftswelt, sparen wir im Grunde eine ganze Menge Zeit und Geld. Mhm. Wenn wir das Thema Vergebung in unserem Unternehmen kultivieren.
Genau.
Weil wir im Grunde davon ausgehen, wenn wir zusammenarbeiten, wollen wir das von unserem Wesen her in Frieden und in Freude tun und nicht mit dem ganzen Stress.
Völlig richtig, das ist die entscheidende Pointe des Telefonats, von dem ich vorhin berichtet habe. Hat 5 Minuten gedauert. Und am Schluss war klar, der Besuchsstand kann stattfinden. Ich sollte dann noch Lebensläufe dieser Menschen schicken, aber das habe ich dann noch in die Wege geleitet. Das ist in der Tat eine der Pointe. Wir sparen damit sehr viel Zeit, weil diese Was war los und diese Warum-Fragen, die kosten so viel Zeit, weil diese Was war los und Warum-Frage, die ist mit Schuld verknüpft, die ist mit Scham verknüpft und die weckt unsere Selbstschutzmechanismen. Und das dauert und dauert und dauert. Viel zu lange.
Ja. Ja. Klaus, vielen Dank, dass du dich für dieses Gespräch zur Verfügung gestellt hast.
Ja, sehr gerne.
Ich hoffe, dass die Hörer jetzt da einiges für sich mitnehmen können. Wenn noch Fragen sind, ihr könnt euch gerne mit mir in Verbindung setzen und ich stelle den Kontakt her zu Klaus, wenn du damit einverstanden bist, gerne. Vielleicht auch so ein bisschen mehr Vergebungskultur in ihr Unternehmen einzubringen, weil sie sparen wirklich nicht nur eine ganze Menge Ärger und Energie, sondern auch Zeit und für Sie als Unternehmer Geld. Euch allen wünsche ich eine wunderschöne Weihnachten. Das ist hier die letzte Sendung gewesen für dieses Jahr. Kommen Sie gut ins neue Jahr und ja, halten Sie die Ohren steif bis zur nächsten Sendung am 6.1.2010. Ich wünsche euch was. Tschüss. Tschüss, Klaus.
Tschüss. Ihnen allen schöne Weihnachten.